Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Bund und Länder fokussieren sich auf das Weihnachtsfest. So scheint es zumindest vor dem Treffen morgen, wenn dann neue Maßnahmen beschlossen werden sollen. Doch nicht alle legen Wert auf das Fest, nicht alle feiern es. Und in Pflegeheimen, da wird es in diesem Jahr ganz sicher anders sein als sonst. Worauf sich Gepflegte und Angehörige einstellen, das besprechen wir in dieser Sendung. Wirtschaft und Gesellschaft, heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Maskenpflicht auf Parkplätzen und maximal 5 Personen aus 2 Haushalten dürfen zusammenkommen. Das sind mögliche Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen vor dem Bund-Länder-Treffen morgen. Das ist das, was privat beachtet werden muss. Doch es gibt auch Vorschläge, die für Unternehmen und Betriebe natürlich relevant sind. Was da auf dem Tisch liegt, das weiß Theo Gers. Herr Gers, worauf müssen sich denn Restaurants, Geschäfte einstellen?
Nun, Frau Fröndrich, im Grunde bleibt es bei dem, was wir jetzt im November schon haben. Alles, was jetzt zu ist, Gastronomie, aber auch Hotels, die ja für Urlauber geschlossen sind, aber auch Theater, Kinos, Konzerthäuser, Spaßbäder, Fitnessstudios, Bordelle, Tätowier- und Massagestudios, all das bleibt 3 Wochen länger zu, bis 20. Dezember. Darauf wird es hinauslaufen. Die Geschäfte bleiben offen, aber das Einkaufen wird, Sie sagten es gerade selbst, unattraktiver. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, gilt künftig dann schon auch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Und was umstritten ist, wo vielleicht abgewichen werden darf in bestimmten Regionen, und die Frage ist dann, ab wann, da gibt es ja den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner oder er kann auch bei 35 vielleicht festgelegt werden. Die Frage ist, ob es vielleicht in bestimmten Regionen, in denen diese Grenzwerte unterschritten werden, das wäre zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, dass es da vielleicht Abweichungen geben könnte. Aber das ist noch umstritten. Und was man ganz klar sagen kann, wer gehofft hatte auf verkaufsoffene Sonntage im Advent, der wird wohl auch enttäuscht.
Ja, das klappt nicht. Warum?
Ja, das klappt nicht. Man hat es versucht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, mit dem Argument, ein verkaufsoffener Tag mehr pro Woche würde die Kundenströme entzerren. Dagegen hat die Gewerkschaft Verdi geklagt und in Nordrhein-Westfalen auch Recht bekommen. Verdi hat das Argument eigentlich genau umgedreht und argumentiert, eben weil ja sonst alles zu ist, würden gerade dann an den Sonntagen die Leute in die Geschäfte strömen. Und diese Infektionsrisiken, die wolle man ja gerade verhindern. Dem ist auch das Oberverwaltungsgericht in Münster gefolgt, für Nordrhein-Westfalen, wie gesagt. Ansonsten bleibt es natürlich grundsätzlich dabei, Städte können zum Beispiel angehängt an Märkten wie einem Weihnachtsmarkt verkaufsoffene Sonntage ermöglichen. So war es ja auch in den Vorjahren immer, nur Weihnachtsmärkte finden ja nicht statt, insofern auch keine verkaufsoffenen Sonntage.
Jetzt gab es im November ja Hilfen von der Bundesregierung. Deutet sich denn schon an, ob diese dann auch im Dezember gewährt werden oder ist das alles noch im Fluss?
Es ist im Grunde schon klar, dass die Hilfen verlängert werden. Das ist Konsens. Daran wird auch nicht gerüttelt. Und ohne jetzt, Frau Fröndrich, in die Tiefen des europäischen Beihilferechts einzusteigen, man geht auch davon aus, dass es da keine Schwierigkeiten mit der EU-Kommission geben dürfte, wenn die Hilfen verlängert werden, weil man sie eben strikt das weiterführt und sich auch strikt an das hält, was bisher schon genehmigt wurde. Es bedeutet natürlich auch, es wird teurer. Die Novemberhilfen sollten ursprünglich 10 Milliarden Euro für den Bund kosten. Es werden wohl 14, vielleicht sogar 15 Milliarden Euro. Und wenn man das jetzt um 3 Wochen in den Dezember verlängert, dann dürfte eine ähnliche Summe, also nochmal 14 Milliarden, dazukommen.
Tja, die Rechnung wird länger und wer zahlt es am Ende?
Ja, darüber könnte es vielleicht sogar schon morgen zum Konflikt kommen. Bisher zahlt es bekanntlich der Bund und Berlins regierender Bürgermeister Müller klang heute auch eindeutig so, als ob das auch so bleiben müsse.
Wir haben jetzt für den November ja schon entsprechende Wirtschaftshilfen von der Bundesebene in Aussicht gestellt bekommen. Die 15 Milliarden, Sie kennen die Summe. Das sind natürlich Größenordnungen, die dann für den Dezember, wenn wir mit gleichen Einschränkungen ja rechnen wie im November, die dann gegebenenfalls wieder zur Verfügung stehen müssen.
Ja, und da gibt es, wie gesagt, Streit, Frau Fröndrich, denn es wird ganz klar gesagt von Seiten des Bundes, den Dezember kann man noch mitbezahlen, aber wenn es in den Januar, Februar hineingeht, dann sollen die Länder mit ins Boot und mitzahlen.
Einordnung waren das von Theo Gers aus Berlin. Die Rechnung wird also länger. Es gibt verschiedene Programme, mit denen sich Firmen im Moment über Wasser halten. Doch kommt dabei auch immer wieder die Frage auf, schafft der Staat dadurch Zombie-Firmen? Also Unternehmen, deren Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr funktioniert, die aber durch die Hilfen weiter am Leben gehalten werden. Katja Scherer ist der Frage nachgegangen.
Zombies kennt man normalerweise von Halloween und aus Hollywood. Einige Volkswirte gehen aber davon aus, dass Untote demnächst häufiger auch real anzutreffen sind, zumindest in Form von Firmen.
Wir haben im Rahmen des Ökonom-Panels von IFO und FAZ die VWL-Professoren befragt. Und da gab es also eine wirklich überwältigende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, dass die Anzahl der Zombie-Unternehmen seit Beginn der Corona-Krise, also so seit März 2020, sich deutlich erhöht hat.
Sagt Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut. Gemeint sind damit Unternehmen, deren Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr trägt und die in der Corona-Krise nur noch dank der staatlichen Hilfen existieren. Vor allem die laxeren Regeln für die Insolvenzanmeldung und das verlängerte Kurzarbeitergeld kämen solchen Firmen zugute, sagt Potrafke.
Wenn Sie wissen, dass Sie ein Geschäftsmodell haben, was eigentlich nicht trägt, dann müssen Sie sich ja schon damit auseinandersetzen, was eine Alternative ist. Und dann gibt es unterschiedliche individuelle Gründe, warum man da nicht zumacht. Vielleicht, weil man sich das nicht eingestehen will, weil man aus emotionalen Gründen an einem familiengeführten Unternehmen hängt oder ähnliches.
Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Forschungsarm der Bundesagentur für Arbeit, hält man die Sorge vor Zombie-Firmen für übertrieben. In vielen Branchen würden Unternehmen trotz der staatlichen Hilfen Arbeitsplätze abbauen, sagt IAB-Forscher Enzo Weber. Das gelte insbesondere für kleine Firmen mit weniger Kündigungsschutz, aber auch für große Konzerne.
Also in der Industrie, da sinkt die Beschäftigung und zwar ziemlich deutlich. Bei den Fluggesellschaften zum Beispiel, da werden Kapazitäten in großem Stile stillgelegt. Deswegen kann man nicht sagen, da würde keine Anpassung stattfinden.
Allerdings räumt der Arbeitsmarktforscher Weber ein, das Risiko, dass die Hilfen eine Anpassung der Wirtschaft verzögerten, sei dennoch gegeben. Denn die Corona-Krise sei nicht nur ein Konjunktureinbruch, sondern verändere auch die Wirtschaftsstruktur. Noch mehr Menschen kaufen jetzt verstärkt online, setzen auf Videokonferenzen statt Reisen und kaufen sich ein Elektro- oder Hybridauto. Nur, das müsse auch erkannt werden.
Es besteht sicherlich im Moment die Gefahr, dass wir den Wandel, der in der Wirtschaft abläuft, mit Digitalisierung, mit ökologischer Transformation und anderem, dass wir den verzögern, dadurch, dass wir versuchen, die bestehenden Jobs zu erhalten.
Doch wie soll der Staat feststellen, ob das Geschäftsmodell einer Firma noch funktioniert, diese also Unterstützung verdient hat? Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut hält das für schwierig.
Also ich selbst glaube, dass es keine überzeugende Alternative gibt. Man kann das sozusagen nicht wirklich richtig trennen.
Der Staat müsse sich also entscheiden, entweder zu helfen und damit Zombie-Firmen in Kauf zu nehmen oder eben einfach deutlich weniger zu tun, sagt Potrafke. Letzteres wäre seiner Ansicht nach gar nicht so unsozial, wie es auf den ersten Blick vielleicht klinge.
In den letzten Jahren, wo es einfach gut gelaufen ist, da wurden quasi die Gewinne, wie man so schön sagt, privatisiert. Und jetzt versucht man, oder an einigen Stellen sind Verluste eben sozialisiert worden. Ja, und das ist auch was, was schwierig ist.
Diese Lösung würde den Staat aber auch belasten. Die Arbeitslosigkeit würde steigen, der Konsum zurückgehen, die Konjunktur sich weiter abschwächen. Enzo Weber vom IAB findet es daher richtig, dass der Staat so viel hilft. Er sagt aber auch, nachdem die Regierung lange auf erhaltende Maßnahmen gesetzt habe, müsse sie nun dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft weiterentwickle.
Das heißt zum Beispiel, Kurzarbeitergeld systematisch mit Qualifizierung verbinden.
Damit ließe sich verhindern, dass staatliche Hilfen einfach nur abgerufen werden, ohne Beschäftigte weiter zu qualifizieren.
Die Folgen von Konjunkturhilfen für Unternehmen, Katja Scherer war das. Diese Pandemie, die sorgt für viele Fragezeichen. Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Welche langfristigen Spuren bleiben? Prognosen, die fallen schwer und werden auch immer wieder korrigiert. Und das gilt auch für das Wirtschaftswachstum. Es ging zuletzt nämlich deutlicher aufwärts als gedacht. Brigitte Scheutes berichtet.
Der Blick zurück auf das dritte Quartal ist noch erfreulicher als gedacht.
Der Blick auf die BIP-Daten aus dem dritten Quartal, der zaubert einem eigentlich ein Lächeln ins Gesicht.
Sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt legte nicht nur um 8,2%, so wie das Statistische Bundesamt noch Ende Oktober geschätzt hatte, sondern um 8,5%.
Was auch positiv war, dass ja fast alle Sektoren hier enorm mit beigetragen haben an diesem Wachstum. Also der Privatkonsum zweistellig gestiegen, die Investitionen zweistellig gestiegen, die Exporte zweistellig gestiegen. Das Einzige, was einem so ein bisschen Sorgen bereitet und was eigentlich auch überhaupt nicht mit den Eindrücken hier in der Wirtschaft übereinstimmt, ist doch der Bausektor, der jetzt mal zwei Quartale hintereinander geschrumpft ist.
Mit dem starken Wachstum im dritten Quartal hat die deutsche Wirtschaft einen großen Teil des starken Rückgangs aus dem Frühjahr aufgeholt. Da war die Wirtschaft noch um 9,8% eingebrochen. Doch aktuell hat sich die Stimmung der Wirtschaftslenker wegen des Teil-Lockdowns wieder deutlich eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts nämlich ist im November von 92,5 auf 90,7 Punkte gesunken. Das hat Ökonomen wie Carsten Bjeski nicht überrascht.
Da war zu erwarten, dass sich daher auch die Stimmung verschlechtern wird und dass wir sehr, sehr wahrscheinlich halt einen Zurückfall in die Rezession oder ein Schrumpfen der deutschen Konjunktur im vierten Quartal nicht verhindern können. Das Zweite, was man in der deutschen Konjunktur aktuell sieht, ist wirklich eine Zweiteilung. Der Dienstleistungssektor leidet viel stärker unter diesem Teil-Lockdown. Und gleichzeitig ist die Industrie, der Exportsektor, mit einem sehr doch noch starken Momentum in dieses vierte Quartal hineingegangen.
In den letzten Tagen hatte die Aussicht auf einen oder mehrere Impfstoffe die Stimmung zumindest an den Finanzmärkten wieder etwas aufgehellt.
Der Impfstoff als Hoffnungsschimmer. Und so ähnlich ist es auch mit Weihnachten. Weihnachten soll, so hören wir es, nur so normal wie möglich sein in diesem Jahr. Doch wie normal wird es in Pflegeheimen? Erneut häufen sich dort bundesweit Corona-Fälle. Heimleitungen reagieren mit Schließungen, Gepflegte werden abgeschottet. Dabei wollte die Bundesregierung genau das verhindern. Wie stellt sich die Lage dar? Das konnte ich mit der Rechtsanwältin Ulrike Kämpchen besprechen. Sie berät Angehörige für den BIFA Pflegeschutzbund. Frau Kämpchen, wie stellt sich die Lage denn dar? Können Angehörige erneut nicht in die Heime?
Also tatsächlich ist es ein Problem. Wir hören immer wieder davon, dass Heime komplett geschlossen werden, auch ohne Infektionsgeschehen, aufgrund der Zahlen in der Umgebung oder aber auch, dass die Besuche stark eingeschränkt werden. Wir müssen uns hier immer die Frage stellen, ist diese Reaktion verhältnismäßig zum tatsächlichen Gefährdung, die vorliegt? Beziehungsweise kann man da auch andere Wege gehen, eben über entsprechende Schutzmaßnahmen? Und das muss natürlich umso mehr für ein wichtiges emotionales Fest wie Weihnachten gelten. Hier sollten die Heime jetzt schon anfangen, Planungen und Strategien zu entwickeln.
Ja, weil Sie Weihnachten jetzt schon ansprechen, im Moment klingt das ja von Bund und Ländern so, dass das Fest so normal wie möglich sein soll. Aber wird das nicht besonders einsam am Ende in den Heimen? Worauf müssen wir uns da einstellen?
Also wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen, dass nicht alle Angehörigen ihre Lieben Heiligabend um 17 Uhr nach dem Kirchgang besuchen können. Das wird es nicht geben, weil tatsächlich die Besucherströme, nenne ich das jetzt einfach mal, organisiert und gelenkt werden in Einrichtungen. Es soll möglichst wenig Kontakte geben und nach wie vor auch an Weihnachten werden die Besucher registriert werden müssen. Vielleicht gibt es sogar schon Einrichtungen, die über Schnelltests verfügen und auch diese anwenden möchten. Das bedeutet, man muss sich schon darauf einstellen, dass diese Besuche eben in bestimmten Besuchsfenstern stattfinden, dass vielleicht auch nicht Heiligabend alles stattfinden kann, sondern dass auf den ersten, zweiten Weihnachtstag gezogen werden muss. Denn, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir brauchen auch Pflegepersonal, das diese Besuche tatsächlich regelt und registriert. Und auch die haben Weihnachten. Und insofern wäre es jetzt schon wichtig anzufangen, Pläne aufzustellen, dass man sich darauf einstellen kann, wann kann ich meine Lieben besuchen. Wichtig ist, dass ein Besuch auf jeden Fall stattfinden können muss.
Und wenn wir mal in die andere Richtung schauen, die ein oder andere Familie hat ja vielleicht in den vergangenen Jahren auch die Oma, den Opa oder ja Angehörige aus dem Heim Weihnachten nach Hause geholt. Ist das überhaupt noch möglich?
Also grundsätzlich ist es nach wie vor so, dass wir allgemein betrachtet keine Ausgangssperren haben. Das heißt, die Herrschaften dürfen die Einrichtung verlassen. Anders sieht es nur dann aus, wenn es tatsächlich eine Quarantäneanordnung gibt, weil es eben vielleicht Infektionsgefahren oder auch Infektionen gibt. Das ist dann immer wieder der Einzelfall. Aber es gibt keine flächendeckenden Ausgangsverbote, sodass eigentlich auch der Besuch in der Familie möglich sein sollte. Wir appellieren aber natürlich auch an die Familien, hier zu bedenken, dass möglichst wenig Kontakte oder Gefährdung eben für die Betroffenen stattfindet. Und ich denke, die meisten Angehörigen werden das auch im Kopf haben.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Lage jetzt schauen und auf die Besuchsverbote, die zum Teil ja auch schon gelten, wie können denn Angehörige damit umgehen? Was empfehlen Sie da? Welche Optionen gibt es da?
Also tatsächlich empfehlen wir als allererstes nachzuforschen, warum gibt es ein Besuchsverbot? Gibt es tatsächlich ein Infektionsgeschehen oder gibt es tatsächlich eine behördliche Anordnung? Oder ist das nur in Anführungsstrichen eine Reaktion darauf, dass allgemein eben Einschränkungen stattfinden? Gibt es keine Anordnung oder kein Infektionsgeschehen aktuell, gehen wir davon aus, dass eine Komplettschließung und Isolation rechtlich so nicht haltbar ist, dass es da eben keine Ermächtigungsgrundlage für gibt. Anders mag das aussehen, wenn es eben tatsächlich auch entsprechende Allgemeinverfügung auf Kreisebene oder dergleichen gibt. Sollte es keine Ermächtigungsgrundlage geben, ist letztendlich, wenn man sich nicht einigen kann, auch mit Hilfe der Aufsichtsbehörden oder der Gesundheitsämter nicht der Klageweg möglich, um eben die Rechte einzufordern. Das mag man natürlich gerne vermeiden, aber letztendlich, wenn alle Stricke reißen, wird das vielleicht der Weg der Rechtsfindung sein müssen, da wir große Zweifel haben, dass ohne Anordnungen oder Verordnungen eben tatsächlich solche Besuchsunterbindungen rechtmäßig sind.
Und wenn ich jetzt jemanden im Pflegeheim habe, einen Angehörigen, der an Covid-19 erkrankt ist und dieses Pflegeheim ist geschlossen für Besucherinnen und Besucher, welchen Einfluss habe ich überhaupt oder kann ich nehmen bei der Behandlung meines Angehörigen, dass derjenige ins Krankenhaus kommt oder nicht? Welche Möglichkeiten habe ich da?
Das ist natürlich schwierig, wenn ich überhaupt nicht reinkomme und nicht sehe, wie der Behandlungszustand ist. Ich muss ein Stück weit darauf vertrauen, dass die Menschen, die akut gefährdet sind, im Zweifelsfall in ein Krankenhaus auch eingeliefert werden, also tatsächlich als Notfall. Ich muss auch ein Stück weit schauen, dass eben eine ärztliche Versorgung nach wie vor stattfindet, eben aufgrund dieses tatsächlichen Infektionsgeschehens. Eine ärztliche Behandlung muss ich auch im Zweifelsfall irgendwie auch gerichtlich einfordern können. Tatsächlich ist es aber eher häufig so der Fall, wenn jemand infiziert ist und vielleicht sogar in der finalen Phase ist, dass diese Person dann isoliert trotzdem besucht werden darf aus ethisch-sozialen Gründen, weil natürlich auch der Verordnungsgeber oder auch die Gesundheitsämter vermeiden wollen, dass jemand isoliert stirbt. Und dann gibt es entsprechende Schutzmaßnahmen. Tatsächlich soll es auch Ausnahmen geben. Das ist aber der Einzelfall. Und da können wir im Zweifelsfall nur auf eine gerichtliche Durchsetzung pochen.
Wenn wir einen Strich drunter machen, hat man irgendwie überhaupt die Pflegeheime besser aufgestellt? Und genau diese Frage der Isolierung und der Vereinsamung in den Heimen, ist das überhaupt vernünftig bedacht worden in den vergangenen Wochen?
Also wir würden uns natürlich wünschen, dass das noch viel mehr bedacht worden wäre. Tatsächlich ist es so, dass in den meisten Einrichtungen Besuchskontakte funktionieren, dass man auch versucht, diese neue Normalität, die niemals so sein kann wie die alte, ein Stück weit aufrechtzuerhalten. Es gibt einzelne Einrichtungen, die haben tolle Konzepte, die sind sehr engagiert, die sind sehr innovativ. Den Mut haben leider nicht alle Einrichtungen. Wir wünschen uns noch mehr Kontakte, aber im Gros der Einrichtungen ist momentan noch die Möglichkeit für Besuche gegeben und damit ein Stück weit diese normale oder neue Normalität gelebt. Gerade für Weihnachten wünschen wir uns aber jetzt Konzepte, die absolut Besuche auch ermöglichen.
Das fordert Ulrike Kämpchen vom Pflegeschutzbund BIFER, der vertritt Angehörige von Menschen, die in Pflegeheimen untergebracht sind. Gefälschte Bilanz, ein Vorstand auf der Flucht. Der insolvente Zahlungsabwickler Wirecard hat nicht nur für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch den wichtigsten deutschen Leitindex, den DAX, durcheinandergewirbelt. Der DAX soll eigentlich die Elite der börsennotierten Konzerne abbilden. Einen neuerlichen Wirecard-Fall, den möchte die deutsche Börse verhindern. Deswegen hat sie reagiert und reformiert nun den Leitindex. Eine Maßnahme, der DAX wird größer. Alles Weitere weiß Mischa Erhardt.
Aus 30 mach 40 lautet künftig die Devise im deutschen Leitindex DAX. Waren dort bisher die 30 wichtigsten Börsenkonzerne des Landes vertreten, sollen es künftig 40 sein. So steht der Index in Zukunft auf breiterer Basis und soll so die Unternehmenslandschaft hierzulande besser abbilden. Das Börsenbarometer wurde über lange Zeit geprägt, vor allem von Unternehmen aus Branchen wie Chemie, der Autoindustrie, dem Energiesektor und der Finanzbranche. Mit der Erweiterung des DAXes allerdings wird zugleich die Tabelle in der zweiten Börsenliga geschwächt. Der MDAX mit seinen mittelgroßen Börsenunternehmen schrumpft von 60 auf 50 Firmen. Das birgt auch Nachteile.
Die zweite Reihe mit dem Mittelstand, mit starken funktionierenden Geschäftsmodellen, die haben extrem gut performt. Und wenn man jetzt dieses Segment kannibalisiert, indem man den DAX aufbohrt, aber den MDAX verkleinert, ja, dann ist natürlich die Attraktivität für Anleger im mittleren Bereich dann nicht ramponiert, aber sie ist zumindest angefressen.
Sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Als Konsequenz aus dem Wirecard-Bilanzskandal gilt künftig auch, dass Firmen aus dem DAX fliegen, wenn sie ihre Bilanzen nicht fristgemäß vorlegen. Zudem müssen DAX-Unternehmen in Zukunft auch einen Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat haben. Der überwacht beispielsweise die Rechnungslegung und zieht Konsequenzen aus Regelverstößen. Im Vorfeld diskutiert wurde auch, ob Unternehmen mit einem Umsatz von über 10% mit umstrittenen Waffen ein Zugang zum DAX verwehrt sein soll. Diese Schranke wird nicht kommen. Dazu Stefan Flägel, Leiter des zur deutschen Börse gehörenden Indexanbieters Quantigo.
Wir haben ja dieses Thema zur Konsultation herausgegeben. Die Antworten, die wir dazu bekommen haben, waren sehr heterogen. Aufgrund der philosophischen Veränderung, die dieses Thema eingebracht hätte in den DAX, fanden wir daher, dass die Zustimmung zu dieser Regel nicht stark und nicht homogen genug war. Was uns allerdings die Konsultation gezeigt hat, ist, dass dieses ein sehr wichtiges Thema ist.
Und deswegen hat der Börsenbetreiber vor wenigen Tagen angekündigt, für 1,5 Milliarden Euro ISS zu kaufen, ein Großaktionärsberater, der auf Themen wie Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung spezialisiert ist. Zum guten Wirtschaften in Zukunft gehört jedenfalls auch, dass DAX-Anwärter in den 2 Jahren vor der Aufnahme in den Leitindex einen Gewinn vor Steuern und Abschreibungen ausweisen müssen. Aktionärsschützer Marc Tüngler geht das allerdings nicht weit genug.
Das ist noch lange nicht das Ergebnis, was eine Gesellschaft am Ende des Jahres macht, sondern das ist im Endeffekt nicht gut greifbar. Und da schlagen wir doch vor, dass man das harte Ergebnis nimmt. Also da müsste man schon auf das Ergebnis unterm Strich schauen.
Klar ist jedenfalls, mit dieser Änderung hätte der Wirecard-Nachfolger Delivery Hero nicht in den DAX aufsteigen können. Denn bisher arbeitet der Essenslieferant nicht profitabel. Da die neue Regel aber bestehende DAX-Mitglieder nicht trifft, darf Delivery Hero weiter im DAX bleiben. Die nächste Überprüfung der Indizes findet im März statt. Das Aufstocken des DAXes von 30 auf 40 will die Deutsche Börse im September des kommenden Jahres umsetzen.
DAX 30 wird zu DAX 40. Heute ist er noch ein DAX 30 und wie der sich entwickelt hat, das weiß Konrad Busen in Frankfurt am Main an der Börse. Herr Busen, wie denn?
Ja, der DAX hat heute zugelegt, 1,3%. Er steht im Moment bei 13.293 Punkten. Ein Rückgang des IFO-Geschäftsklima-Index hat sich also weniger stark ausgewirkt als die Hoffnung. Vor allem Hoffnung, dass es in den USA wieder ruhigere Zeiten geben wird, wenn denn die Machtübergabe von Trump zu Joe Biden tatsächlich über die Bühne geht. Auch, dass Joe Biden plant, die ehemalige Chefin der US-Notenbank Janet Yellen zu seiner Finanzministerin zu machen, das kommt gut an der Börse. In New York steigt der Dow Jones Index sogar auf ein Rekordhoch. Es fehlen nur noch ein paar Punkte bis zur Marke von 30.000.
Und es gibt weitere Impfstoffnachrichten. Ein neuer Vertrag der EU-Kommission. Dieses Mal mit wem?
Mit Moderna, dem Biotech-Unternehmen aus den USA, das einen ähnlichen Impfstoff entwickelt hat wie hier in Deutschland BioNTech. Allerdings die Aktie von Moderna heute etwas im Minus. Gewinnmitnahmen sagen die Händler, was auch kein Wunder ist. Der Aktienkurs von Moderna etwa, der hat seit Anfang des Jahres bis gestern mehr als 400% zulegen können. Das lädt ein, auch mal Gewinne zu Geld zu machen.
Ja, wie stehen denn die Aktien von Fluggesellschaften da? Da gab es ja trotz Impfstoffentwicklung einen eher düsteren Ausblick.
Ja, die IATA, also der weltweite Verband der Fluggesellschaften, sagt für den europäischen Luftverkehr nächstes Jahr ein Minus von nochmal rund 12 Milliarden Dollar voraus oder rund 10 Milliarden Euro Verlust. Wie gesagt, nur für die europäischen Fluggesellschaften. Aber das ist deutlich weniger als dieses Jahr, wo der Verlust in Europa bei den Fluggesellschaften bei geschätzt 27 Milliarden Euro liegen dürfte. Die Qantas aus Australien kündigte übrigens heute an, eine Impfpflicht einführen zu wollen für die Interkontinentalflüge. Bei der Lufthansa lehnt man sowas ab. Hier hofft man auf den Impfstoff, wie auch die Anleger heute. Lufthansa-Aktien knapp 7% im Plus, wie auch alle anderen Airline-Aktien aus Europa heute.
Sehr deutlich. Ja, welche Aktien sind denn noch vorne mit dabei?
Besonders erwähnenswert finde ich Tesla. Die Aktie legt rund 5% zu. Damit ist der Börsenwert des Elektroautobaus erstmals über 500 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ungefähr 5-mal mehr als der Börsenwert von Volkswagen.
Ja, der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der kommt bei der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian voran. Wie kommt das an?
Geht so, die Aktie von Siemens Healthineers etwas im Minus heute. Es wird ja auch eine teure Sache, diese Übernahme von Varian. Rund 13,5 Milliarden Euro wird Siemens Healthineers für Varian auf den Tisch legen. Der Eurokurs heute wenig verändert gegenüber gestern Mittag, im Moment bei einem Dollar 18,75. Bei den Staatsanleihen hat die Bundesbank auch heute keine Veränderung bei der Umlaufrendite festgestellt. Sie liegt weiterhin bei minus 0,58%. Aber der Goldpreis gibt weiter deutlich nach. 36,80 Dollar pro Feinunze der Preis im Moment. Genau 1803,41 Dollar.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Kultur heute folgt mit einem Blick auf den Stress um das Weihnachtsfest. Mein Name ist Sina Frömmrich. Röndrich sagt Tschüss.